Macht. Ein Wort, das oft mit Vorsicht ausgesprochen wird. Manche verbinden damit Einfluss, Verantwortung oder Gestaltungskraft. Andere denken eher an Kontrolle oder Missbrauch. Und doch ist Macht ein unvermeidlicher Bestandteil unseres Zusammenlebens, besonders dort, wo Menschen gemeinsam arbeiten, entscheiden und Verantwortung tragen. Wie gelingt ein guter, verantwortungsvoller Umgang mit Macht? Was bedeutet es, machtkompetent zu handeln? Woran erkennt man, ob Macht verantwortungsvoll eingesetzt wird? Und wie nehmen Menschen in Organisationen Einfluss, Macht und Ohnmacht wahr? Mit diesen Fragen hat sich Johanna Lubitz intensiv beschäftigt. In ihrer Masterarbeit mit dem Titel Machtkompetenz, Bedeutung und Handlungsempfehlung zur Förderung in der Wirtschaftsorganisation untersucht sie, wie Macht im organisationalen Alltag erlebt wird. Nicht theoretisch von außen, sondern aus der Perspektive der Menschen innerhalb einer Organisation. Dazu führte sie Interviews auf unterschiedlichen Hierarchieebenen eines IT-Dienstleistungsunternehmens durch und ging der Frage nach, was Machtkompetenz konkret ausmacht und wie Organisationen einen reflektierten Umgang mit Macht fördern können. Mit Johanna spreche ich über ihre Forschung, ihre persönlichen Erkenntnisse und über die menschliche Seite von Macht in Organisationen. Ich hoffe, dass Sie als Zuhörende viele machtvolle Gedanken und Impulse aus unserem Gespräch ziehen und weiterdenken können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Abend, liebe Johanna. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für meine neugierigen Fragen zu deiner Masterthesis.
Hallo Claudia. Ja, gerne. Ich freue mich total, heute hier zu sein und bin schon ganz gespannt.
Ja, das freut mich, dass du gespannt bist. Ich bin auch gespannt, weil das Thema, was wir haben, ist machtvoll, wenn man es mal so sagen darf. Es geht um Macht, auch in Organisationen oder ja unter uns Menschen. Und bevor ich einsteige in deine Thesis, hätte ich so drei Grundfragen an dich, Johanna. Darf ich die ganz am Anfang stellen? Ist das für dich in Ordnung?
Ja, klar, natürlich.
Wenn du das Wort Macht hörst, Johanna, was macht dieses Wort Macht mit dir, mit deinen Gefühlen?
Also heute macht es wirklich so ein Wow, so eine Ehrfurcht mit mir, so ein Erstaunen und so ein Bewusstsein dafür, wie viel Verantwortung eben auch in Macht drin steckt. Denn Macht ist für mich so die Quelle, um wirksam sein zu können. Ich weiß aber, dass es jetzt heute meine Antwort ist. Und als ich mich am Anfang mit dem Thema beschäftigt hat, hatte ich wahnsinnig viele Fragezeichen, weil eben Macht so vielschichtig ist und auch so abstrakt irgendwo, dieser Begriff.
Was ist denn Macht für dich?
Eine schöne Annäherung an den Begriff Macht ist, dass Macht zunächst ein Fundamentalbegriff ist, so wie es eben auch in der Physik der Begriff der Energie ist. Und wichtig zu wissen ist, dass Macht hat niemand für sich alleine. Macht kennzeichnet immer ein soziales Verhältnis und basiert auf Machtgrundlagen, wie zum Beispiel so eine Möglichkeit, Zwang, Bestrafung, Anweisungen zu geben oder eben auch eine Situation zu den eigenen Gunsten zu gestalten. Oder auf der anderen Seite, dass man eben auch Belohnungen geben kann, dass man vielleicht sehr charismatisch ist, dass man Expertenwissen hat oder besonders viele Informationen. Und schon allein mit diesem Spektrum an Einflussmöglichkeiten zeigt sich ja diese Bandbreite, wie Macht eben auch ausgeübt werden kann. Und Macht bedeutet, das Verhalten anderer beeinflussen zu können. Wer Macht hat, verfügt über größere Einflussmöglichkeiten und kann sich durchsetzen. selbst bei Gegenwind und gegen den Willen anderer. Und das ist kennzeichnend für Macht.
Mhm.
Und das ist sowas in sozialen Gruppen, eben auch eine notwendige Ressource, damit sich etwas bewegen kann überhaupt.
Mhm.
Und Macht ist also erstmal eine Möglichkeit zur sozialen Einflussnahme. Und sie ist in uns Menschen angelegt. Und evolutionsbiologisch gibt es eben die Möglichkeit, Menschen zu aktivieren, indem wir uns mit ihnen verbinden oder indem wir sie dominieren. Und je nach Situation hat beides seine Berechtigung. Und damit ist Macht eben eine notwendige Ressource, die es braucht, um überhaupt irgendwas verändern zu können.
Mhm. Was ich persönlich bei Macht immer so charmant finde, dass es den Gegenteil oder den Gegenpart ja auch gibt, die Ohnmacht. Da werden wir, denke ich, nachher vielleicht noch dazu einsteigen, zur Ohnmacht. Finde ich ganz spannend.
Ja.
Aber bevor wir jetzt in deine These einsteigen, eine letzte Frage zu allgemein zu dir oder an dich, weil du ja auch mit Führungskräften oder zu Führungskräften und Teams auch geforscht hast in deiner Masterthesis. Was denkst denn du persönlich? Warum sprechen Führungskräfte nach deiner Erfahrung so ungern offen über Macht?
Aus meiner Erfahrung heraus kann man da drei wichtige Gründe anführen. Zum einen gibt es ein Machttabu. Denn im allgemeinen Sprachgebrauch ist Macht negativ konnotiert. Das heißt, Macht steckt halt wirklich in der Schmuddelecke. Und es gibt ja auch das Sprichwort, Macht brauchst du nur, wenn du was Böses vorhast, für alles andere brauchst du Liebe.
Mhm.
Also ich würde diesem Sprichwort widersprechen, aber es gibt es nun mal im Sprachgebrauch. Aber auf jeden Fall lernen wir ja in unserem Kulturkreis, über Macht spricht man nicht. Und dieses Tabu erstmal zu brechen, erfordert das Bewusstsein dafür, dass es um das Thema Macht überhaupt ein Tabu gibt. Und zweitens ja auch einiges an Mut. Denn wer über seine eigene Macht spricht, der macht sich ja auch verletzlich, der macht sich angreifbar, weil man ja auch die Karten offenlegt. Das ist jetzt so die eine Seite. Und die andere Seite ist, es braucht ja auch ein Bewusstsein für Macht, um überhaupt darüber sprechen zu können. Das erfordert zunächst einmal, dass man sich mit Macht auch auseinandergesetzt hat. Und ich weiß, dass im sozialen Kontext Macht tatsächlich auch manchmal ein Thema in der Ausbildung von mancher Fachkräfte ist. Aber für Führungskräfte gibt es keinen Ausbildungsstandard. Nach wie vor werden sehr oft die besten Fachkräfte zu Führungskräften oder die am machtmotiviertesten sind dann mal, die sich eben durchsetzen auf der Karriereleiter. Und Führungskräfte lernen in der Regel keinen Umgang mit Macht. Zumindest eben nicht bewusst und explizit, indem es darüber gesprochen wird. Daher ist natürlich auch eine logische Konsequenz, dass man über ein Thema, über das man nichts weiß, eben nicht spricht. Und dann der dritte Punkt, warum ich glaube, dass wenig von Führungskräften über Macht gesprochen wird, ist, dass auch so eine Zwickmühle einfach da ist. Denn von Führungskräften wird gemeinhin in vielen Organisationen einfach erwartet, dass sie sozusagen auf Augenhöhe führen, sagt man ja. Schließlich haben doch ganz viele Organisationen in ihr Leitbild aufgenommen, der Mensch steht im Mittelpunkt.
Mhm.
Was ich auch sehr gut finde, diese Entwicklung. Gleichzeitig denke ich aber, dass hier eben so diese Zwickmühle ist. Denn wenn man sich anschaut, was Führung denn bedeutet, wir nehmen einfach mal so eine ganz sachliche Definition, dann heißt das, dass Führungskräfte in der Organisation die Aufgabe zukommt, Mitarbeitende so zu beeinflussen, dass diese organisationale Ziele erreichen. Und damit Führungskräfte ihre Mitarbeiter beeinflussen können überhaupt, werden diese eben mit Weisungsbefugnissen und Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet. Das heißt, sie haben Ressourcen und die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und damit ergibt sich ja von vornherein auch schon ein Machtgefälle.
Mhm.
Das heißt, ein Machtgefälle ist da, was so diese Zwickmühle ist zu, kann ich dann überhaupt noch auf Augenhöhe führen, wenn ich selber denn doch mehr Machtressourcen habe, wenn ich quasi die andere Seite dominieren kann. Und um diese Zwickmühle aufzulösen, wäre der eine Weg, der schwierige Weg, sich damit zu beschäftigen, wie ich dann trotzdem versuchen kann, Augenhöhe irgendwo herzustellen, wie ich mich verhalten muss, damit mein Gegenüber das wahrnimmt. Und der einfache Weg wäre eben, sich hinzustellen und zu sagen, unreflektiert, ach, ich habe hier auch nicht Macht. Ich kann hier auch nicht so viel beeinflussen.
Mhm.
Und das ist was, das habe ich in einigen Organisationen auch schon erlebt, gerade von Führungskräften im agilen Kontext oder die wirklich sehr mitarbeiterorientiert führen wollen, die dann sagen, ja, ich habe doch auch nicht mehr Macht wie meine Mitarbeitenden. Und es ist tatsächlich ganz nett gemeint, ist ja wirklich eine nette Idee, aber es führt halt zu so einem fatalen Trugschluss, dass zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften Macht gleichmäßig verteilt wäre. Und es ist das de facto nicht, wenn eine Person schon von vornherein eine Positionsmacht hat.
Ja gut, weil die Entscheidung schlussendlich ja in vielerlei Punkte auch bei der Führungskraft liegt. Und das ist ja dann auch wieder Macht. Und
Ja.
dieses sogenannte letzte Wort, das man dann häufig führen darf, wenn man eine Entscheidung herbeiführt. Ja, wunderbar. Dankeschön für diese Ausführungen, Johanna. Jetzt würde ich ganz gerne mehr zu deiner Masterthesis wissen. Also was genau hast du erforscht? Wie hast du geforscht? Wie bist du vorgegangen? Wie hast du ja überhaupt dich dazu entschlossen, dieses Thema aufzugreifen? Und hat sich dann, ja gut, das ist vielleicht für den Anfang jetzt erstmal genügend. Leg mal los.
Also ich sage am besten erstmal, was ich getan habe. Ich wollte der Frage nachgehen, was bedeutet Machtkompetenz? Das heißt, ich wollte wissen, was ist ein verantwortungsvoller und erfolgreicher Umgang mit Macht in der Wirtschaftsorganisation? Und dazu habe ich in einer Organisation, also in der Organisation, in der ich selber auch arbeite, die Synnex, eine agile Softwareentwicklungsfirma aus Karlsruhe, habe ich qualitative Interviews durchgeführt. Das heißt, ich habe Interviews mit Mitarbeitern geführt, ich habe Interviews mit der Geschäftsleitung geführt und ich habe Interviews mit den Scrum Mastern bei uns geführt, die eben so eine Art laterale Führungskräfte sind. Ich bin ganz bewusst nicht auf Persönlichkeitseigenschaften eingegangen. Das wäre nochmal ein ganz anderes Feld aufzumachen, zu schauen, was für Persönlichkeitseigenschaften hat man, wenn man welche Art von Macht ausübt. Aber ich wollte tatsächlich einfach nur wissen, wie können Menschen im Umgang mit Macht bestärkt werden? Deswegen habe ich auch die Kompetenzperspektive genutzt, weil Kompetenzen sind ja erlernbar. Dauert zwar eine Weile, aber das ist möglich. Und somit wollte ich eben einfach nur wissen, welche Handlungen sind es denn, die dazu führen, dass ein Machteinsatz als erfolgreich und verantwortungsvoll wahrgenommen wird. Eben in der Hoffnung, dass dann konkrete Handlungsanker rauspurzen, die man, salopp gesagt, die man nachahmen könnte, um zu einem guten Machteinsatz zu kommen, oder die man natürlich im besten Fall wirklich auch verinnerlichen und sich zu eigen machen kann, sodass man tatsächlich diese Machtkompetenz auch selbst aufbaut. An der Stelle ist vielleicht noch wichtig zu wissen, also es waren insgesamt 13 Interviews. Also alles, was ich heute erzähle, beruht eben auf dieser Aussage von 13 Interviews, die auch nur in einer einzigen Organisation erhoben worden sind. Und natürlich ist es möglich, dass wenn man jetzt mehrere Menschen fragen würde oder auch in Organisationen reingeht, die eine ganz andere Organisationskultur haben, dann könnte das natürlich nochmal ganz andere Gesichtspunkte mit aufnehmen. Und natürlich sind meine Aussagen dann wahrscheinlich auch sehr beeinflusst durch die Organisationskultur der Synnex und diesen Spezifika in dieser agilen Organisation.
Mhm. Die sind aber bestimmt anonym gewesen, die Interviews, die du geführt hast, oder?
Ja, genau, die sind anonym gewesen.
Und es wissen auch nicht, die Mitarbeiter bei euch im Unternehmen wissen auch nicht, wer mit dir ein Interview geführt hat, oder?
Nein, wissen sie nicht.
Mhm. Ja. Mhm. Und gab es bei den Interviews irgendwie was für dich, wo du drüber gestolpert bist, wo du total irritiert warst, oder ging alles easy peasy, wie es immer so schön heißt?
Tatsächlich gab es eigentlich fast mehrere Punkte, wo ich ein bisschen irritiert war. Das Irritierendste für mich war der Moment, als ich feststellte, dass ein erfolgreicher und verantwortungsvoller Machteinsatz nicht zwingend im Einklang mit den Interessen eines Mitarbeiters erfolgen muss. Denn da hatte ich dann echt auch lange dran zu knabbern am Start, weil das hat sich einfach nicht so mit meinem Weltbild gedeckt. Es war dann aber auch der Punkt, wo es dann für mich so richtig spannend wurde, weil ich dann gemerkt habe, okay, bei Machtkompetenz geht es offensichtlich jetzt nicht nur darum, dass man auf einen Machteinsatz verzichtet, sondern es geht eben auch um ganz feine Nuancen in der Ausführung, im sozialen Miteinander, die dann sozusagen einen Unterschied machen. Und ich denke, es hat mich deswegen so irritiert, weil ich da wahrscheinlich auch selber von so einer negativen Machtkonnotation ausgegangen bin. Also wahrscheinlich hatte ich selber einfach unbewusst ein negatives Machtbild. Das hat sich dann eben auch ganz am Anfang gezeigt. Als ich so das Grobkonzept geschrieben hatte und so das Vorgehen, habe ich es einmal auch nochmal meinem Betreuer gezeigt. Ich hatte bei Herrn Professor Dr. Rüdiger Reinhardt geschrieben, der selber auch seit vielen Jahren zum Thema Macht forscht und Experte auf diesem Gebiet ist. Und hatte dann so diesen zarten Hinweis bekommen, dass wenn ich nur erforsche, diese Machteinsätze, die die Interessen der Mitarbeiter waren, dass es doch ein bisschen einseitig wäre und ich möge doch das Ganze noch mal ein bisschen größer denken. Mhm. Da es ja auch möglich wäre, dass ein Machteinsatz ja auch erfolgreich und verantwortungsvoll sein kann, auch wenn Mitarbeiterinteressen verletzt werden. Und es war dann wirklich so, wo ich dann am Anfang dachte, das kann doch nicht sein. Was einfach irgendwie nicht zu meinen inneren Vorstellungen gepasst hat. Ja.
Und dann hast du, da habe ich das jetzt richtig verstanden, dann hast du die These dann doch nochmal ein bisschen erweitert dazu, zu diesem Thema, weil du gemerkt hast, dass in dem Interview das eben nur in eine Richtung ging und dann hast du es erweitert, dass du beide Richtungen beleuchtest, ja?
Genau, also den Hinweis hatte ich noch bekommen, bevor ich die Interviews geführt hatte. Das heißt, damals hatte ich noch die Möglichkeit, auch den Fragebogen anzupassen und habe mich dann für eine Methode entschieden, dass ich wirklich einfach ganz offen gefragt habe. Ich hatte die Probanden gebeten, mir einfach eine Machtsituation zu schildern, entweder wo sie selbst Macht empfangen haben, also jemand anderes auf sie Macht ausgeübt hat, oder wo sie selbst in einer Position waren, dass sie selber Macht ausgeübt haben, beziehungsweise jemand beeinflusst haben. Und ich habe es dann auch gar nicht geframed, sondern einfach gesagt, hey, erinnerst du dich an irgendeine Situation? Erzähl mal. Und dann hatte ich mir das erzählen lassen und dann einfach auch gefragt, ob der Machteinsatz denn aus ihrer Sicht erfolgreich war oder auch nicht. Und dann war es ganz spannend, weil eben auch die Interviewteilnehmer mir dann auch bestätigt haben, dass es nicht unbedingt sein muss, dass ein erfolgreicher Machteinsatz immer in ihrem Interesse ist. Und spannend war dann auch, als Mitarbeiter erzählt haben, ja, es gab Situationen, da wurden sie, salopp gesagt, auch übergangen. Sie konnten sich selber nicht durchsetzen. Sie waren in einer Situation, wo sie weniger Macht hatten. Und trotzdem war das, was passiert ist, in irgendeiner Form ist verantwortungsvoll und erfolgreich abgelaufen.
Jetzt hast du vorher von Machtkompetenz gesprochen, dass sie auch erlernbar ist, diese Machtkompetenz. Wenn du Machtkompetenz in ein paar Wörtern oder mit ein paar Sätzen erklären müsstest, wie würdest du Machtkompetenz erklären?
Ja, schwierige Frage. Denn als ich so meine These geschrieben habe, hat sich für mich tatsächlich auch so angefühlt, als müsste ich den ganzen Ozean in ein Wasserglas packen. Einfach weil es so vielschichtig ist. Und auch die Erzählungen von den Mitarbeitern und den Führungskräften, die waren ja alle auf unterschiedliche Situationen ausgerichtet. Und Macht, dadurch, dass sie ein Merkmal sozialer Beziehung ist, kann ja in so vielen Situationen auftreten und ist von so vielen Facetten geprägt. Aber wenn ich es jetzt reduzieren muss, dann würde ich sagen, Machtkompetenz bedeutet im Schwerpunkt, die Sozialkompetenz so zu handeln, dass mein Gegenüber im Kontakt mit mir sich als möglichst wenig ohnmächtig erlebt. Ja.
Heißt doch dann, dass jemand viel Macht besitzen kann, auch wenn er keine Machtkompetenz hat.
Ja, denn jetzt könnte man ja auch denken, okay, wenn es nur darum geht, dass sich mein Gegenüber nicht als ohnmächtig erlebt, dann tue ich doch halt mal einfach nichts, was den anderen in seiner Freiheit beraubt. Aber das Spannende ist, das reicht eben nicht. Denn so ein Ohnmachtserleben kann sich auch ganz von alleine einstellen. Da muss die mächtige Person noch nicht mal irgendwas dazu tun. Denn schon allein dadurch, dass ein Machtgefälle da ist, führt psychologisch gesehen dazu, dass Ängste entstehen können bei den weniger Mächtigen. Das heißt, bei Machtkompetenz geht es also nicht nur darum, etwas zu vermeiden. Dann wird es nämlich von alleine schlechter im Regelfall. Sondern Machtkompetenz erfordert wirklich aktives Zutun, ganz aktives Handeln der Mächtigen, um so dieses wahrgenommene Machtgefälle dann eben auch zu reduzieren.
Sich damit auch wohlzufühlen, oder? Dass man akzeptiert, okay, da ist jemand, der hat mehr Sagen als ich, der darf entscheiden, der hat also mehr Macht. Und es ist für mich, ich fühle mich dem aber nicht ausgeliefert, sondern es ist für mich auch in Ordnung. Bis zu einem
genau, ja, genau richtig.
Das heißt, Machtkompetenz, um es nochmal, vielleicht nochmal ganz einfach zusammenzufassen, ist schon etwas, dass du die Macht, die du hast, kompetent ausübst, sodass dein Gegenüber sich nicht ohnmächtig fühlt.
Genau. Ja. Und vielleicht muss ich an der Stelle noch was erklären, weil das hatte ich, glaube ich, jetzt vorhin noch gar nicht erwähnt bei der Frage oder der Definition von Macht. Denn Macht hat so ein paar psychologische Besonderheiten und die muss man kennen einfach, damit das Ganze jetzt gleich auch einen Sinn ergibt. Und zwar, das war noch nämlich der zweite Punkt, der mich so in meinen Forschungsarbeiten ganz zu Beginn irritiert hat. Als ich mich so am Anfang durch die Theorie kämpfte und in das Themenfeld einarbeitete, bin ich dann über die Arbeiten von Keltner, Grünfeld und Andersen gestoßen. Und die haben eine Übersichtsarbeit erstellt und stellen dar, wie wir in der Welt eine spezifische Situation wahrnehmen und beurteilen, hängt maßgeblich davon ab, ob wir uns in dem Moment als mächtig oder als ohnmächtig erleben. Das ist was ganz Entscheidendes. Denn wenn ich jetzt ein hohes Machtpotenzial habe, also viele Ressourcen habe, viele Freiheitsgrade, dann wirkt sich das positiv auf meine Stimmung aus. Also ich habe positive Emotionen. Dann ist mein Fokus auch ein anderer. Ich richte meine Aufmerksamkeit dann eher auf Chancen und Belohnung. Und ich habe eher so eine automatisierte Denkverarbeitung, sage ich mal. Also ich denke als mächtige Person eher in Stereotypen. Ich neige dazu, meine eigene Gruppe eher zu favorisieren und andere Gruppen abzuwerten. Und wenn ich ein hohes Machtpotenzial habe, dann ist mein Verhalten eher zupackend. Also ich agiere dann so nach meinen Vorstellungen und handle ganz aktiv. Und jetzt ist spannend, wenn man eben auch auf die andere Seite guckt. Also wenn ich mich in einer Situation als wenig mächtig erlebe, wenig Ressourcen habe, wenig Freiheitsgrade, dann habe ich eher eine negative Stimmung, also Furcht und Angst herrscht dann vor. Und auch mein Fokus, meine Aufmerksamkeit ist dann eher auf Bedrohungen und Gefahren ausgerichtet. Und ich mache mir dann eher viele Gedanken zu einem Sachverhalt, durchdenke die Sachen und bin eher so sorgenvoll. Und insgesamt, wenn ich wenig Macht habe in einer Situation, also mich eher ohnmächtig fühle, dann ist mein ganzes Verhalten und auch meine Kommunikation ist eher gehemmt. Also ich bin nicht mehr so outgoing und eher für mich und eher reserviert. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, eben um generell zu verstehen, dass eben Macht und Ohnmacht psychologisch mit Menschen etwas macht.
Mhm.
Ja, und das war auch so eine ganz grundlegende Erkenntnis in diesem Forschungsprozess. Ja, tatsächlich nicht nur in diesem Forschungsprozess, sondern das ist so eine Erkenntnis. Ich glaube, die hilft mir einfach in meinem gesamten Leben, weil man hat im Leben einfach auch außerhalb der Arbeit immer mit Menschen zu tun. Und das Prinzip ist immer das Gleiche von Macht und Ohnmacht.
Ja, es ist ja auch nicht nur im Business-Bereich so, es ist ja auch in der Familie so. Also finde ich Macht und Ohnmacht. Und was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist auch, dass es immer vice versa bei beiden Seiten ein Reflektieren ist, ein Umgehen mit einer Situation. Mhm. Also das heißt, als mächtige Person zu reflektieren, wie kann es vielleicht auf den anderen wirken? Wie kann ich manches vielleicht auch noch anders transportieren im Dialog oder im Miteinander? Aber auch derjenige, der etwas empfängt.
Ja.
Wenn ich jetzt als ohnmächtig wahrnehme, wo kommt dieses Gefühl her und warum? Und was willst du mir sagen? Also dieses Reflektieren, ne? Was denkst du denn persönlich, Johanna, woran erkennt man denn, ob eine Person Machtkompetenz hat?
Also im Kern war das ja dann Gegenstand von meiner Forschungsarbeit. Also durch die Interviews wollte ich herausfinden, wie gelingt ein erfolgreicher und verantwortungsvoller Machteinsatz. Und im Ergebnis habe ich dann 12 Handlungsanker identifiziert. Ich erzähle einfach mal und wenn du dann was genauer wissen möchtest oder vertiefen, dann gehen wir da gerne einfach drauf ein. Und ja, eine machtkompetente Person erkennt man in der Wirtschaftsorganisation im Kern daran, wie sie den Umgang mit anderen gestaltet. Und der erste Handlungsanker wäre, sie zeigt Respekt gegenüber den weniger Mächtigen und bringt Einfühlungsvermögen und Wertschätzung für andere Perspektiven zum Ausdruck. Denn so ein machtkompetentes Handeln, das erfordert eben Empathie. Denn wenn ein Machtempfänger sich gesehen und gehört fühlt, entsteht mehr Augenhöhe. Also dieses wahrgenommene Machtgefälle reduziert sich dadurch. Und so ein empathischer Kontakt, also wenn die mächtige Person Empathie eben auch zeigt, verringert dann eben auch Widerstandsreaktionen auf der anderen Seite und ermöglicht auch erst Kooperationsverhalten. Und da ist es einfach wichtig, die Interessen der weniger Mächtigen bewusst in den Blick zu nehmen als Machtperson. Und dabei ist gar nicht alleinig entscheidend, nach diesen Interessen zu handeln und die Interessen zu realisieren, sondern vielmehr geht es darum, diese Interessen zu würdigen, zu sehen und Wertschätzung für diese Perspektiven zu zeigen. Ein weiterer Handlungsanker: eine machtkompetente Person nimmt das Ohnmachtserleben von weniger mächtigen Personen ernst. Und machtkompetentes Handeln erfordert eben ein Bewusstsein dafür, dass bei Personen mit geringem Machtpotenzial mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit Ängste da sind. Und zwar ganz unabhängig von einem konkreten Machteinsatz. Das heißt dann für die Machtperson auch, dass sie sensibel sein muss und auf mögliche Ängste reagieren muss, auch wenn diese gar nicht offen geäußert werden. Und vor allem auch, wenn diese Ängste gar nicht objektiv nachvollziehbar sind. Und das ist tatsächlich was, das erlebt man ja oft so in der Organisation, dass dann Führungskräfte oft auch sagen, ja, die Mitarbeiter, die stellen sich aber an.
Mhm.
Das sind dann auch einfach diese Ängste, die müssen nicht nachvollzogen werden. Einfach weil die andere Seite in der schwächeren Position sind, kann es einfach schon sein, dass diese Ängste auftreten. Und um dem dann zu begegnen, sollten eben Machtakteure Sicherheit und vertrauensvolle Räume schaffen, in denen die weniger mächtigen Personen sich dann offen äußern können. Und zwar unabhängig dann eben davon, ob sie deren Sorgen dann für berechtigt halten oder nicht. Und um so Machtsituationen in der Wirtschaftsorganisation erfolgreich gestalten zu können, braucht es dann eben das Verständnis dafür, dass so ein Bedrohungserleben eben generalisiert sein kann und einfach da sein kann. Und dass es was ganz Normales ist und nicht an den Personen liegt, sondern einfach an der Situation.
Ja. Also, dass man tatsächlich vielleicht auch mit reinnimmt, welche Kultur im System, im Unternehmen gelebt wird, oder? Die dann auch mit reinkommt. Dass es nicht nur die Persönlichkeiten sind, die Menschen, sondern eben auch, wie Kommunikation zum Beispiel läuft im Unternehmen.
Wobei ich da sagen würde, das ist, also aus meiner Perspektive ist eben das auch was Kulturübergreifendes. Wir bei uns haben eine sehr offene, eine sehr wertschätzende Kultur. Und mitunter war der Grund für meine These, das hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt, dass so ein bisschen das Dilemma da ist, dass wir eigentlich so sehr selbstorganisiert uns im Arbeitskontext aufstellen, eher so auch basisdemokratisch entscheiden. Und die Führungskräfte wollen auch sehr viel Verantwortung den Mitarbeitern bei uns geben. Und trotzdem war bei uns so ein bisschen das Dilemma da, dass die Geschäftsleitung gesagt hat, ja, es sind doch überall Freiräume da. Also die Mitarbeiter können doch handeln, ne? Und die Mitarbeiter dann so ein bisschen gesagt haben, haben wir aber trotzdem Angst und trauen uns nicht und wissen nicht so richtig. Und da war einfach so eine Lücke, wo einfach man gemerkt hat, die Seiten verstehen sich gegenseitig gerade noch nicht gut. Also da sind einfach unterschiedliche Perspektiven und die Mitarbeiter waren, obwohl überhaupt gar kein Grund dafür da lag, waren einfach trotzdem so in dieser Situation, dass sie gesagt haben, so ein bisschen Sorge habe ich doch oder so ein bisschen Angst. Und das, obwohl die Kultur sehr offen ist, sehr wertschätzend, man wirklich jedem alles sagen kann. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass egal wie, ja, wir haben es am Eingangs, also egal wie stark du auf Augenhöhe führen möchtest, man hat aufgrund einer Positionsmacht eben mehr Einflussmöglichkeiten. Und schon allein das reicht aus, dass die Gegenseite Ängste empfindet, auch wenn sie nicht nachvollziehbar sind.
Ja, weil es einfach so eine Unsicherheit ist, die so, glaube ich, meandert, denke ich, im Miteinander. Ja, das ist, manchmal ist es ja auch ein total diffuses Gefühl, was man gar nicht näher beschreiben kann, sondern es ist einfach da. Und ich habe immer so die Erfahrung gemacht bei uns älteren Menschen, ohne dass ich das despektierlich jetzt meine. Also älter meine ich tatsächlich schon Menschen, die halt länger im Berufsleben auch sind, so sagen wir mal ab 30 aufwärts, dass die manche Dinge gar nicht mehr so in Kommunikation packen können. Wenn du die zum Beispiel fragst, wie geht es dir gut, kommt dann als Antwort. Und dann denkst du, kann man das vielleicht noch ein bisschen konkreter ausführen? Was ist denn gut? Und das ist dann, ich glaube, damit fängt es schon an. Wenn du es selber nicht mehr in Worte fassen kannst, dann kannst du natürlich auch schlechter nachvollziehen, was der andere jetzt wahrnimmt, fühlt, sieht, wo er sich unsicher fühlt, wo er vielleicht Furcht hat, vielleicht sogar Angst, wobei Angst ja nicht per se schlecht ist, aber Ohnmacht, würde ich sagen. Ohnmacht ist schon, wenn du die wahrnimmst als Mitarbeiter, die ist schon schlecht. Oder würdest du sagen, Ohnmacht ist nicht per se schlecht?
Ich denke so ungern in schlecht oder gut tatsächlich. Fällt mir schwer, da also direkt drauf zu antworten. Ich denke, Ohnmacht ist auf jeden Fall ein Zustand, den es zu verringern gilt, weil eine Person, die sich ohnmächtig fühlt, dieser Person geht es nicht gut und es kann auch Konsequenzen haben. Und deswegen ist es ja auch wichtig, also ich hatte noch weitere Handlungsanker, das waren jetzt tatsächlich erst die ersten beiden, dass die Person, also die machtkompetente Person, dass sie nicht nur realisiert oder könnte Ohnmacht da sein, sondern dass sie jetzt auch aktiv dagegen handelt. Da reicht ja nicht zu wissen, okay, die Person könnte Ängste haben, sondern jetzt müssen wir ja wissen, okay, was muss ich denn dann tun? Und ebenso der dritte Aspekt ist, dass um machtkompetent zu handeln, muss man die eigene Kommunikation nachvollziehbar gestalten und die Hintergründe des eigenen Handels transparent machen. Denn auch so wird wieder Augenhöhe auch geschaffen. Denn indem man selber als Machtperson Informationen bereitstellt und Hintergründe erklärt und auch Konsequenzen eines Nichthandelns vielleicht aufzeigt, wird dann eben mehr das Gefühl von mehr Augenhöhe dargestellt. Und es wird für die Person, die sich in der Ohnmacht empfindet, auch nachvollziehbarer, warum die andere Person so handelt. Und ein ganz relevanter Aspekt ist auch, für Machtkompetenz muss die mächtige Person ganz aktiv an einer Beziehungsgestaltung arbeiten. Denn dadurch, dass eben auf der einen Seite ein hohes und auf der anderen Seite ein niedriges Machtpotenzial ist, entstehen Distanzierungstendenzen. Das heißt, mächtiger, neigen dazu, dann auch eher unter sich zu bleiben in ihrem Machtkreis. Und die weniger Mächtigen neigen dazu, so ein bisschen weniger Kontakt zu den Mächtigen aufzunehmen. Das war bei uns gerade in der Organisation ganz spannend, weil im letzten Jahr auch ein Führungskräftewechsel war. Es wurden Kollegen und Kolleginnen aus der Belegschaft sozusagen in eine Geschäftsleiterrolle befördert. Und da hat man ganz schön auch gesehen, dass andere Mitarbeiter dann auf einmal so ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Ja, wie soll ich denn jetzt mit der Person umgehen? Die ist auf einmal in der Lage, über mein Gehalt zu bestimmen. Die Person ist auf einmal in der Lage, dass sie mir eine Abmahnung, eine Kündigung schreiben kann. Da überlege ich jetzt doch zweimal, was ich dieser Person jetzt alles erzähle. Und ich weiß jetzt auch, die Person hat jetzt eine Menge zu tun. Dann überlege ich noch dreimal, ob ich jetzt tatsächlich an der Tür anklopfe und ihr wirklich ihre Zeit stehle. Die hat doch sicher Wichtigeres zu tun, als mit mir zu sprechen. Oder auch, ich überlege mir vielleicht, ob ich die Person immer noch auf meinen privaten Geburtstag einlade oder ob die Kollegen dann sagen können, jetzt schleimt die sich beim Chef ein. Mhm. Also da entstehen einfach solche Distanzierungstendenzen, wie ich es nenne. Und hier muss man für Machtkompetenz eben ein Bewusstsein dafür haben, dass die einfach da sind und dass die von ganz alleine wirken. Und da muss man ganz aktiv dagegen arbeiten, damit das nicht passiert. Und wichtig ist hier, aus einer Ohnmacht heraus macht man selten ein Angebot für eine Beziehungsgestaltung, sondern das ist tatsächlich was, das muss bei der mächtigeren Person liegen, dass die auch aktiv Nähe sucht und Kontaktpunkte schafft zu den weniger Mächtigen, um hier in einem Kontakt einfach auch drin zu bleiben. Also
wenn ich dir zuhöre, Johanna, ist es verdammt viel, was die Führungskräfte können müssen. Und da formt sich dann bei mir die Frage, fordern und verlangen wir von unseren Führungskräften da nicht ein bisschen zu viel, weil sie sind ja eigentlich auch nur Menschen.
Mhm. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist ganz schön viel verlangt. Und natürlich wird es nicht immer gelingen. Führungskräfte haben nur eine begrenzte Anzahl von Zeit. Und es wäre utopisch, jetzt zu sagen, dass man zu jedem Mitarbeiter eine intensive Beziehung führen kann. Das wird tatsächlich nicht realisierbar sein. Trotzdem sollte man ein Bewusstsein dafür haben, dass man vielleicht auch unnahbar wirkt, obwohl man es gar nicht beabsichtigt. Und dass es manchmal wichtiger ist, dann auch mal Kontaktpunkte zu schaffen, ein persönliches Gespräch zu suchen, egal wie lang oder kurz, oder zur Betriebsfeier dann eben auch anwesend zu sein und auch einfach in Kontakt zu bleiben. Es geht ja nicht darum, dass man es immer zu 100% erfüllt, sondern dass man es auf dem Schirm hat, dass man weiß, dass es wichtig ist und dass man versteht, wenn man das nicht tut, was es für Konsequenzen im sozialen Kontakt mit den Mitarbeitern haben kann.
Wenn Organisationen oder Unternehmen gerne die Machtkompetenz unterstützen möchten, fördern möchten, bei Führungskräften und auch bei Mitarbeitern, weil du weißt ja nie, der Mitarbeiter von heute, du hast es vorher selber angesprochen, Peters Prinzip, der kann ja irgendwann eine Führungskraft werden. Das heißt, wenn man früh anfangen möchte und man möchte Machtkompetenz fördern, was können denn die Organisationen tun dafür?
Ich denke, wenn Organisationen beginnen möchten, Machtkompetenz zu fördern, ja, ist tatsächlich die Frage, ob es jetzt erstmal darum geht, ob man die Mächtigen im Umgang mit Macht unterstützen möchte oder ob es jetzt darum geht, dass man die weniger Mächtigen im Machtaufbau unterstützen möchte oder ob man generell ein Bewusstsein dafür schaffen möchte. Denn also grundlegend kann man sagen, also Kompetenzen werden primär im praktischen Austausch mit anderen entwickelt und vor dem Hintergrund der Macht haben wir jetzt eben dieses Dilemma, wie auch gezeigt, dass Mächtige reflektieren tendenziell weniger und die weniger Mächtigen haben aber ein eher gehemmteres Kommunikationsverhalten. Die trauen sich ja nicht, den Mächtigen alles zu sagen. Und diese Distanzierungstendenzen, die ich gerade angesprochen habe und diese Grüppchenbildung, das ist dann eben auch etwas, was problematisch wird eben im Organisationskontext. Und wenn ich hier als Organisation dagegen steuern möchte, ist es hilfreich, dass ich Reflexionsformate etabliere. Also einmal auf individueller Ebene, auf Teamebene und auch auf Organisationsebene, dass man Feedbackgespräche formalisiert, verankert, dass man Retrospektiven einführt und zum Beispiel Retrospektiven auch nicht nur in agilen Teams, sondern zum Beispiel ist eben auch eine Retrospektive auf der Geschäftsleiterebene verankert, sodass Räume entstehen, dass über Macht und das eigene Verhalten auch nachgedacht wird. Und dann die andere Seite ist eben auch Gelegenheiten schaffen, dass Mächtige und weniger Mächtige in Kontakt kommen und die Beziehung gestärkt wird, was eben auch ein Schutzfaktor für Machtmissbrauch ist. Wenn ich eine bessere Beziehungsqualität zu einem Mitarbeiter habe, dann wird es unwahrscheinlicher, dass ich rigide gegen diesen Mitarbeiter vorgehe. Und dann ist es auch noch so diese strukturelle Ebene. Das heißt, um einen guten Umgang mit Macht zu fördern, ist es wichtig, dass man auch Machtstrukturen transparent macht, zum Beispiel Rollenbeschreibungen einführt oder Klarheit darüber schafft, wo Entscheidungen getroffen werden, dass man aber auch Freiräume und Ressourcen bereitstellt, dass die weniger Mächtigen eben handlungsfähig werden. Zum Beispiel ist ja auch ein Thema, was oft reglementiert wird in Organisationen, Weiterbildung. Jetzt ist es aber so, dass häufig die Führungskraft ja über die Weiterbildung des Mitarbeiters entscheidet. Und in vielen Organisationen ist es auch so, dass wenn ein Mitarbeiter sich dann weiterentwickeln möchte und für eine Weiterbildung nachfragt, die aber eher auf eine zukünftige Rolle zugeschnitten wäre, die Führungskraft sagt, ja nee, brauchst du nicht. Für deine aktuelle Rolle bist du gut genug ausgebildet. Das sehe ich gerade keinen Sinn drin, dass du eine Weiterbildung machst, die du deinem Hier und Heute gar nicht brauchst. Und bei uns zum Beispiel ist es so geregelt, dass es ein Mitarbeiterbudget gibt von einem gewissen Betrag, sodass Mitarbeiter innerhalb von diesem Budget eben auch frei ihre Weiterbildung wählen können und eben was wählen können, was für sie selber sinnvoll ist und sie nicht vom Goodwill der Führungskraft sozusagen abhängen. Ja, und ein anderer Punkt ist eben auch Offenlegen von Informationen, denn in der Organisation, damit Menschen handlungswirksam werden können, ist eben die Grundlage, dass sie Informationen bereitgestellt bekommen, dass sie auch wissen, wohin möchte die Organisation, wie kann ich einen Mehrwert schaffen und sie dann auch die richtigen Entscheidungen treffen können.
Das hat ja dann auch was mit Transparenz zu tun, oder?
Ja, total. Mhm. Genau.
Mach erst du.
Das wäre tatsächlich auch noch ein wichtiger Punkt, Transparenz. Ja, tatsächlich war ich vorhin noch gar nicht fertig mit den Aspekten, was Machtkompetenz bedeutet. Und ein anderer Punkt ist eben auch, was diese Informationen angeht. Machtkompetenz erfordert auch, dass man im Blick hat, dass man in der mächtigen Position sehr wahrscheinlich deutlich mehr Informationen hat, wie die weniger Mächtigen. Und dass man diese Informationen teilen muss, damit andere überhaupt handlungsfähig werden. Mhm. Denn hat man ja einfach einen blinden Fleck. Man weiß ja nicht, was andere nicht wissen sozusagen. Und dadurch entsteht dann ganz oft so ein Paradoxon, dass man wesentliche Informationen eben nicht geteilt werden und man sich dann aber gleichzeitig darüber ärgert, warum die anderen denn nicht handeln oder warum die anderen da jetzt keine Entscheidungen treffen können. Mhm. Und für Machtkompetenz braucht es daher eben auch dieses Bewusstsein, dass man als Machtträger wahrscheinlich ein Plus an Informationen hat, ohne diese Informationen, die weniger Mächtigen aber auch gar nicht handeln können.
Mhm. Was würdest denn du persönlich sagen, Johanna? Ist Machtkompetenz wichtiger oder Fachkompetenz? Oder ist Machtkompetenz eine Art von Fachkompetenz?
Also tatsächlich ist Fachkompetenz auch noch ein Teil von Machtkompetenz. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt in der Wirtschaftsorganisation momentan noch nicht in einer Führungsrolle beispielsweise bin und mein Machtpotenzial und meinen Einflussrahmen erhöhen möchte, dann brauche ich ja erstmal grundlegend irgendeinen Hebel, über den ich Macht aufbauen kann. Und das ist ein erster Weg, dass man das über die fachliche Expertise sozusagen demonstriert. Denn in einer Organisation wird man normalerweise für eine bestimmte Funktion eingestellt, für eine bestimmte Rolle. Und man wird selten weitere Einflussmöglichkeiten und Verantwortung zugeschrieben bekommen, wenn man diese Rolle, für die man eingestellt ist, wenn man die schlecht macht. Das heißt, das Beste, was man machen kann zum Machtaufbau, ist erstmal tatsächlich einen guten Job zu machen und aber insbesondere das eben auch sichtbar zu machen. Mhm. Und diese fachliche Expertise zu demonstrieren und dadurch dann eben auch Mehrwerte für die Organisation zu schaffen. Mhm. Und da braucht es eben auch so ein gewisses, also jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen beim Machtaufbau tatsächlich, was aber auch Teil der Machtkompetenz ist. Man braucht, um Macht aufzubauen, eben auch ein gewisses mikropolitisches Geschick und eben auch so eine Sensibilität für den Kontext, in dem ich mich gerade bewege. Man muss eben auch so auf dem Schirm haben, dass es unterschiedliche Interessenslagen gibt. Das ist ganz normal. Und dass, egal wie formalisiert die Organisation ist, es gibt auch immer eine informelle Seite. Es gibt immer Beziehungsnetzwerke, die Einfluss nehmen. Und es gibt immer irgendwo Spielräume. Und wenn ich jetzt Macht aufbauen möchte, muss ich eben auch verstehen, dass ich zum Beispiel selbst manchmal Allianzen schmieden muss, dass ich Verbündete brauche, dass ich mir einen positiven Ruf aufbauen muss. Und dass es wichtig ist, dass ich in Organisationen aufzeige, dass ich Mehrwerte schaffe, dass ich ja was Gutes einfach für diese Gemeinschaft tue. Mhm. Und so muss ich ja erstmal auch meinem Umfeld aufzeigen, dass es einen Nutzen hat, meinen Ideen zu folgen. Und jetzt komme ich gerne auf deine Ursprungsfrage zurück. Was ist denn jetzt eigentlich wichtiger, also die Machtkompetenz oder die Fachkompetenz? Und aus meiner Perspektive heraus würde ich sagen, ganz klar Machtkompetenz.
Weil?
Ich mache mal ein Beispiel dazu. Also ich selbst bin ja schon über seit 10 Jahren eher so in der HR-Ecke zu Hause, also Personal. Und da mache ich mal ein Beispiel. Also ich kann ja die tollste Fachkompetenz haben. Ich kann genau wissen, wie Auswahlprozesse gestaltet werden sollten, welche Führungskräfteprogramme es braucht, wie so ein Change-Projekt korrekt aufgezogen wird. Wenn ich es jetzt aber nicht schaffe, Einfluss zu nehmen und andere davon zu überzeugen, dass sie mir die Macht geben sollten, diese Dinge für sie auch auszuführen, dann wird das nichts. Und in der Praxis habe ich das schon so oft erlebt, dass Fachexperten sich einfach auf ihr Wissen berufen. Dann heißt es in der Praxis, ich bin HR, ich bin Marketing, ich habe das studiert und ihr müsst jetzt auch mich hören, weil ich weiß das. Ich habe die Fachexpertise dazu.
Mhm.
Und mit dieser Einstellung läuft man einfach knallhart gegen eine Wand. Denn meine Erfahrung ist, dass in der Organisation eben so ein Einfluss nicht aufgrund der Position entsteht. Natürlich mag es da draußen Organisationen geben, die total formalisiert sind, bei denen es anders ist. Aber gerade auch in kleinen Organisationen oder zu diesen agilen Organisationen, da geht es dann doch stärker darum, Können nachzuweisen, gute Entscheidungen zu treffen, Mehrwerte abzuliefern, Erfolge sichtbar zu machen. Und ich vertiefe das Beispiel gerade nochmal. Ich nenne mal was so aus dem Kontext von der Organisation, wo ich gerade auch da bin. Und ich hatte dort vor knapp 3 Jahren angefangen, in einer HR-Position. Das war so ein Mix zwischen ein bisschen was Operatives, ein bisschen Konzepte machen. Und dann gab es eben einen Führungskräftewechsel bei uns, hatte ich ja vorhin kurz angesprochen, und es entstand ein komplett neues Führungsteam. Und ich habe ja Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Leadership studiert und habe dann auch gleich mal angeklopft und gefragt, so, hey, soll ich euch in der Führungskräfteentwicklung unterstützen? Und dann habe ich viele Blicke mit vielen Fragezeichen erstmal geerntet und so ein, nee, brauchst du nicht. Wir wüssten jetzt gerade nicht, wobei du jetzt unterstützen könntest oder solltest. Also wir haben da jetzt keinen Bedarf. Nee, lass mal. Jetzt wusste ich aber aufgrund meines Fachwissens, dass es das braucht. Ne? Dass wenn man neu in eine Führungsrolle kommt, dann ist es wichtig, sich zu reflektieren und auch erstmal zu lernen, was sich verändert. Und ich kam aber nicht weiter, denn ich hatte ja keinen Auftrag. Also mit meiner Fachexpertise war ich in diesem Moment am Ende, weil sie war nicht gefragt, sie wurde nicht angenommen. Und letzten Endes in diesem Beispiel hatte ich dann auch ohne Auftrag ein Konzept entwickelt und der Geschäftsleitung vorgestellt und aufgezeigt, was ich positiv dadurch verändern würde, die Mehrwerte aufgezeigt, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Und dann haben wir das ganz, ganz kleinschrittig umgesetzt. Und long story short, mit meiner Fachexpertise wäre ich an irgendeinem Punkt zu Ende gewesen. Und an irgendeinem Punkt hat es dann tatsächlich auch Machtkompetenz gebraucht. Also die Fähigkeit zu wissen, wie man Einfluss nimmt und wie man eine Situation so gestalten kann, dass man selber auch von, in dem Fall Mächtigen, sie waren ja die Führungskräfte, die darüber entscheiden konnten, ob sie das wollen oder nicht, dass sie mir sozusagen auch die Macht zuschreiben, sie da unterstützen zu können.
Mhm. Das ist spannend. Da formt sich dann bei mir schon wieder die nächste Frage, Johanna. Hat sich nach deiner These, die du jetzt geschrieben hast, dein Verhältnis zu deinen Führungskräften oder auch zu Kollegen verändert?
Ja, gute Frage. Also ich kann in der Organisation, wo ich bin, viel Einfluss nehmen. Und ich denke schon, dass es zum Teil daran liegt, dass ich mich eben intensiv damit beschäftigt habe, was eben jetzt einen erfolgreichen und verantwortungsvollen Machteinsatz ausmacht. Und zum Beispiel jetzt über meinem Schreibtisch, du siehst es ja natürlich jetzt nicht, aber da hängt zum Beispiel ein kleiner Reminder, eben auch mit Aspekten zu dieser Machtkompetenz. Wenn ich mal hochschaue, dann stehen da diese Handlungsanker, zeigt Einfühlungsvermögen und Interesse für andere Perspektiven. Mhm. Geh davon aus, dass Ängste da sind und du vielleicht durch das, was du tust, andere Bedürfnisse verletzt hast. Mach Hintergründe deines Handelns transparent, erklär das gemeinsame Zielbild, statt deine eigenen Interessen durchzudrücken. Und für mich ist es tatsächlich sehr hilfreich, weil es mich immer wieder auch daran erinnert, was denn jetzt tatsächlich ein erfolgreicher Umgang ist. Und ich glaube, das hat mir tatsächlich auch geholfen, in dieser Position, wo ich bin, tatsächlich auch wirksam zu sein. Und ich merke momentan tatsächlich auch, dass ich gerade wahrnehme, dass ich ein bisschen mehr Distanz zu einigen Kollegen habe wie früher. Jetzt waren wir vorhin mal bei dem Punkt, wie das ist mit den Führungskräften und ob es ihnen dann gelingt, zu allen Kollegen tatsächlich diese Beziehungsqualität aufzubauen. Und das ist durchaus auch einfach ein zeitlicher Aspekt. Auch ich würde jetzt sagen, mir fehlt die Zeit, ausreichend Kontakte zu pflegen. Aber wenn ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe und reflektiere und es vor dem Gegenstand der Macht und dieser Machtdynamiken angucke, dann kann es natürlich auch einfach sein, dass ich selbst hier auch einer Machtdynamik unterliege und auch bei mir einfach diese Distanzierungstendenzen eintreten. Möglich ist's.
Wenn du die Ergebnisse deiner Masterthesis in ein paar Worte zusammenfassen müsstest, Johanna, welche wären das? Was ist so das große Ergebnis deiner Masterthesis?
Tatsächlich würde ich dem Ergebnis meiner Masterthesis nicht gerecht werden, wenn ich es jetzt quasi auf einen Punkt runterbreche. Aber es gab in der ganzen Forschungsarbeit gab es so ein paar Zitate von Interviewteilnehmern, die dann doch besonders augenöffnend für mich waren. Und das wäre vielleicht was, wo ich einfach mal zwei Zitate nennen kann, weil die dann vielleicht schon ausdrücken, was tatsächlich dann doch auch so ein bisschen Kern war.
Ja, gerne. Schieß los.
Und also das erste Zitat, das ist ein Zitat von einem Mitarbeiter und es wäre jetzt ein Gedankenimpuls eher für Führungskräfte in der Organisation. Denn der Mitarbeiter sagte, als ich ihn danach fragte, was Machtkompetenz ist, sagte er, wenn sich jemand, der Macht hat, gegen mich durchsetzt, also Macht auf mich ausübt, meine Interessen übergeht, wenn derjenige sich jetzt aber trotzdem mit mir verbindet und mich versteht, wenn ich das Gefühl habe, ernst genommen zu werden, dann kann ich es besser akzeptieren und gehe positiver aus dem Ganzen raus, als wenn er sagt, ich mache das jetzt und mir scheißegal, wie es dir geht. Und für mich geht es bei Machtkompetenz darum, gesehen zu werden, auch wenn ich in der schwächeren Position bin. Und das war jetzt so ein Zitat, wo diese Perspektive auf die mächtige Person richtet. Und ein anderes Zitat war von einer lateralen Führungskraft bei uns in der Organisation, die sagte, so ein Gedanke, der sich eher für die Person, an die Person richtet, die doch gerne Macht aufbauen wollen. Wichtig ist für Machtkompetenz, mehr in eine Richtung zu arbeiten, Wertschöpfendes für ein Unternehmen oder ein Team zu kreieren. Das heißt, über die Zeit hinweg ständig aufzuzeigen, dass man etwas Positives geleistet hat und sich so eine Reputation bilden kann. Und diese Reputation, die führt dann in gewisser Form zu Macht und zu Handlungsfreiräumen. Und ich glaube, so um auf deine Frage zurückzukommen, also das waren wirklich so die zwei Zitate, die es wahrscheinlich am besten kennzeichnen, was ich für zwei Anstöße zum Thema Machtkompetenz einfach für mich auch mitgenommen habe. Oder was so der Kern von dem auch mit ausmacht.
Johanna, wir kommen auf die Zielgeraden. Bevor ich mit dem Kaleidoskop starte, das ich an jedem Podcastende bei mir so ein bisschen eingeführt habe, noch eine Frage an dich. Habe ich jetzt irgendwas vernachlässigt? Würdest du auf irgendein Thema noch tiefer einsteigen? Würdest du zu gerne noch zu irgendetwas etwas sagen, ergänzen wollen?
Ja, tatsächlich würde ich gerne noch mal so ganz kurz zurück zu den Handlungsankern. Ich weiß, 12 sind 4, aber einer ist dabei, der mir doch noch sehr wichtig wäre, dass wir den jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn jetzt waren wir vorhin sehr stark bei der Sozialkompetenz, also das Handeln in Bezug auf andere. Und das ist ja auch so der Kern des Ganzen. Also Machtkompetenz ist im Kern eine Sozialkompetenz. Wichtig ist aber auch ein Teil der persönlichen Kompetenz. Das heißt, das Handeln in Bezug auf sich selbst. Und ein elementarer Punkt, dass überhaupt diese Sozialkompetenz ausgebildet werden kann, ist so ein Schritt davor. Das heißt, dass Mächtige über ihre eigene Machtrolle bewusst nachdenken und ein Selbstbild entwickeln, wie man denn die eigene Machtposition ausfüllen möchte. Denn wenn man dieses Selbstbild nicht einmal reflektiert hat, wie man denn überhaupt wahrgenommen werden möchte, dann, man hat dann keinen Anhaltspunkt, sein Handeln später zu reflektieren. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass man sein eigenes Machtpotenzial in den Blick nimmt, dass man in den Blick nimmt, welche Verantwortung man trägt und das wahrnimmt. Und das ist eben meistens auch so ein blinder Fleck. Das heißt, die wenigsten setzen sich doch hin und überlegen sich tatsächlich, welche Einflussmöglichkeiten habe ich denn in meiner Rolle, in meiner Organisation? Dafür nimmt man sich ja selten die Zeit. Und an der Stelle ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass so ein Selbstbild, wie man die Machtrolle ausfüllt, dafür ist Reflexion ein erster Schritt, sich da die Zeit zu nehmen. Aber alleine über Reflexion wird es nicht gelingen, weil über Reflexion alleine löst man den blinden Fleck nicht auf. Das heißt, in einer Machtrolle ist es aus meiner Sicht elementar, dass man auch dafür sorgt, dass man immer wieder sich Feedback einholt. Und das ist ein kritischer Punkt, denn wenn man in einer überlegeneren Rolle ist, dann kommt Feedback nicht mehr automatisch zu einem. Und das Feedback, was kommt, ist sehr wahrscheinlich auch positiv verzerrt, weil die Leute auch nicht mehr ehrlich zu einem sind. Ich sehe es aber in der Verantwortung von Machtträgern, dass man sich darum kümmert, auch immer wieder nachzufragen und Feedback einzuholen und dieses Feedback, was man bekommt, dann auch kritisch zu hinterfragen. Denn nur dann hat man überhaupt die Möglichkeit, Machtkompetenz auszubilden. Denn Kompetenzentwicklung braucht immer eine Reflexion. Ohne eine Reflexion kann Kompetenz sich nicht entwickeln.
Hängt aber auch natürlich dann viel mit dem Vertrauen zusammen, wie das Vertrauen gelebt wird, welche Fehlerkultur man im Unternehmen lebt.
Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Beziehungsqualität, wo wir vorhin das Dilemma hatten, ja, Führungskräfte haben nicht die Zeit dafür. Auf der anderen Seite wissen wir an so vielen anderen Stellen, dass mit die Beziehungsqualität einfach an so vielen Punkten elementar ist für eine gute Zusammenarbeit.
Das heißt, ich habe dich jetzt so verstanden, dass die Führungskraft in dem ersten Schritt erstmal so eine Wahrnehmung und auch ein Bewusstsein über sich selbst haben muss. Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, auch im Führungsverhalten oder vielleicht gerade im Führungsverhalten? Kommunikation, Miteinander, Empathie, Vertrauensaufbau. Und schließlich dann die nächste Frage, und was will ich sein?
Genau, was ist mein Selbstbild von mir? Und da ist es auch relevant, sich darüber Gedanken zu machen, was man auch für Werte hat. Denn wenn ich jetzt eine Machtkompetenz entwickeln möchte, dann ist der erste Schritt, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, was denn so ein Idealbild ist. Wie sieht ein ideales Handeln aus? Was braucht es denn eigentlich? Das heißt, ich muss erstmal so eine Wissensbasis aufbauen. Nur durch Wissen heißt allerdings lange noch nicht, dass wir danach auch handeln können. Und in der Praxis braucht das dann quasi auch immer wieder den Abgleich. Ist das, wie ich handeln wollte, das, wie ich heute auch tatsächlich meine Handlungen ausführe? Und um das überhaupt überprüfen zu können, ist es wichtig, dass man sich diese Werte, wie man es leben möchte, dass man die auch einmal, ja, konkretisiert, dass man das explizit macht, dass man irgendwas hat, an dem man später referenzieren kann, ob die Art und Weise, wie man selbst Macht einsetzt, Einfluss nimmt, Macht ausübt, ob das jetzt noch dem Idealbild entspricht oder eben schon nicht mehr.
Ja, und dass man dabei dann auch, wie du selber gesagt hast, eben diese blinden Flecken auch versucht aufzudecken, indem man eben Feedback sich einholt, vielleicht auch annimmt, aber auch Feedback, so sehe ich es zumindest immer, welches man bekommt, auch soweit kritisch hinterleuchtet, stimmt das, was der mir jetzt Feedback gegeben hat, auch wirklich? Oder ist das wiederum nur seine oder ihre Wahrnehmung? Johanna, vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt zum Abschluss das Kaleidoskop einläuten, wenn du soweit ready wärst. Das heißt, wie immer, same procedure, ich formuliere einen Satz an und du versuchst ihn zu Ende zu bringen. Ja?
Gerne.
Wollen wir starten?
Na klar.
Ja gut, also Johanna, Wahrnehmungsverzerrungen bei Macht?
Treffen nicht nur die anderen, sondern jeden, auch dich und auch mich.
Macht falsch einsetzen
ist, wenn das Ergebnis nicht der Gemeinschaft, sondern nur dem eigenen Ego dient.
Machtkompetenz
gehört für mehr Chancengleichheit auf den Lehrplan von allen Organisationsmitgliedern, von Führungskräften und Mitarbeitenden.
Vice versa. Menschliche Seite von Macht oder die menschliche Seite von Macht?
ja, lass mich fragen, gibt es eine unmenschliche Seite von Macht? Denn Macht gehört zum Menschsein dazu.
Liebe Johanna, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das Teilen deines Wissens auch zu deiner These. Ich fand es total spannend und ich sage dann einfach mal bis bald.
Ja, danke schön, Claudia. Hat Spaß gemacht.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?